Dankeschön, es ist eine Freude, wieder bei euch zu sein am Ende dieses Jahres 2019. Ich weiß nicht, wie das Jahr für dich war. Ich glaube, einige sind hier durch Herausforderungen gegangen und siehe, wir leben. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag doch mal bitte auf. Jesaja, Kapitel 9. Gelinde. Das ist genau mein Predigtext heute. Ja, Jesaja 9, Verse 1 bis 6. Ich lese mal vor nach der Elberfelder Bibelübersetzung. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft und jeder Mantel im Blut gewälzt, verfällt dem Brand und wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer Jahwehs, des Herrn, der Herrscher, Jahwe Zebaoth, der wird dies tun. Soweit Gottes Wort. Also ihr dürft schon ein bisschen mehr strahlen, das ist Gottes Wort, ja? Das ist, wenn Matthias Hoffmann das sagt, dann wäre das nicht so, weil ich könnte den Scheck gar nicht einlösen. Aber was hier steht, das ist Gottes Zusage an uns alle. Und heute Morgen möchte ich einfach dazu sprechen, dass Gott Lösungen hat, auf die würden wir niemals kommen. Ist das eine gute Botschaft? Gott hat Lösungen für dein Leben, auf die kommst du alleine nicht. Die sind menschlich nicht machbar. Aber vorher muss ich euch erzählen, heute Morgen, die letzten Nächte weckt mich immer der Vater mitten in der Nacht, weil er gerne Gemeinschaft mit mir haben will. Nicht, weil ich Sorgen hätte, sondern einfach, weil dann ist alles ruhig, selbst ich halt mal meinen Schnabel, ja. Und dann redet er von Herz zu Herz und wir haben gute Zeit. Meine Frau schläft ganz ruhig neben mir. Ruhig, ich habe gesagt, ja, ruhig, also schnarchst nicht, ganz ruhig. Und ich freue mich, dass sie bei mir ist. Ich spüre ihre körperliche Wärme, aber ich spüre dann seine Wärme in meinem Herzen. Und heute Morgen hat er gesagt, Matthias, ich zeig dir mal einen Film. Ich mag gerne Kopfkino und Herzkino mag ich auch ganz besonders, wenn er im Herzen mir so Bilder zeigt. Und heute Morgen waren es auf einmal ganz viele Szenen aus diesem letzten Jahr. Ich sage immer so im Scherz, wenn ich mal eines Tages vor dem Thron von Abba stehe, dann bedanke ich mich für die 5 bis 7 Leben, die ich leben durfte. Weil alleine dieses Jahr, das ist so voll, ihr könnt es gar nicht glauben, was wir alle erlebt haben. Wir waren an 50 verschiedenen Orten auf der Welt. Wir haben mit Hunderten von Menschen persönlich gesprochen und mit Tausenden gebetet. Das kann man alles gar nicht so ausdrücken. Und dann denke ich immer, wow, und ich darf dabei sein. Zum Beispiel ein paar Szenen. Mittsommernacht. Wir sind in Schweden. Wir besuchen eine befreundete Missionarsfamilie. Lars Stoppe, Mutter Stoppe aus Bückeburger Baptistengemeinde, vielleicht noch bekannt. Der Sohnemann lebt mit seiner Familie, ist vor vielen Jahren ausgewandert nach Schweden und lebt dort im nördlichsten Zipfel fast an der finnischen Grenze. Ich habe gesagt, wir kommen euch besuchen, aber nur im Sommer. Also jetzt liegt da meterweise Schnee, das muss für mich Flachland-Tiroler nicht sein. Also waren wir im Sommer dort. 20 Grad, das ist Hochsommer bei denen gewesen. Und wir waren mit dem Hauskreis an einem wunderschönen See, Mittsommernacht, die Sonne geht ja nicht unter, es ist hell. Und da war eine Taufe. 2 Leute aus seinem Hauskreis wurden getauft. Leute, die zum Glauben gekommen sind, durch unsere Freunde dort. Und einer davon ein Schwarzafrikaner, Halleluja, aus Nigeria, ein Moslem. Der war sein Leben lang Moslem, der ist nach Saudi-Arabien gegangen, um dort sogar Koran zu studieren. Und Gott ist ihm nicht begegnet. Und dann ist er als Migrant nach Schweden gekommen. Und dort hat er einen kleinen Kiosk gehabt in der Straße, wo unsere Freunde leben. Und der wurde dann überfallen, der Kiosk, mit Pistole ausgeraubt. Und dann hat der Vater zu meinem Freund Lars gesagt, geh hin, bete für die Leute, die haben Trauma erlebt. Das war furchtbar, bewaffneter Überfall. Und dann ist mein Freund hingegangen, hat für sie gebetet. Und dann war lange Zeit nichts. Jahre später kommt dieser Schwarzafrikaner als neue Arbeitsstelle ins Krankenhaus, wo die Frau von meinem Freund Lars, die Michaela, arbeitet. Und sagt, ah, du bist doch die Frau von dem Lars, ja. Oh, ich würde gerne den Lars treffen. Ich habe so viele Fragen über Jesus. Die treffen sich, sie lesen die Bibel. Und dieser Mann, der sein Leben lang Gott gesucht hat, findet Jesus, den lebendigen Gott, und lässt sich taufen. Und er hat gesagt zu meinem Bruder, meinem schwarzafrikanischen Bruder, im kalten Wasser von Schweden, gesagt, jetzt musst du aus Afrika nach Schweden kommen, suchst dir die kälteste Stelle aus, um dich taufen zu lassen. Ist das nicht genial? Könnt ihr euch vorstellen? Filmschnitt. Wir sind jetzt in Süddeutschland. Karlsruhe, große Gemeinde, über 300 Leute im Gottesdienst. Heilige Geist ist da. Freiheit im Geist. Mitten im Lobpreis sagt der Heilige Geist, wir sollen anfangen, Walzer zu tanzen. Der Vater lädt uns ein zum Walzer tanzen. Das breitete sich aus. Alle, auf einmal war der Gottesdienst ein Walzerballsaal und wir tanzten zu Lobpreisliedern Walzer. Ich habe mit 3 Single Ladies in der Zeit getanzt. Wir haben uns immer so abgewählt. Und alle 3 Frauen haben mir beim Tanz, die haben mich auf die Schritte sich konzentriert, erzählt, dass Jesus zu ihnen gesagt hatte, ich bin dein Bräutigam, ich will mit dir tanzen. Aber sie haben es nie getan. Jetzt haben sie es getan. Filmschnitt. Argentinien. Wir sind in Argentinien, einer großen Gemeinde. 2.000-3.000 Leute. Wir waren die letzten 7-8 Jahre dort gewesen, immer wieder, haben erlebt, wie diese Gemeinde unheimlich gewachsen ist. Allein an dem Sonntag, wo wir da waren und im Gottesdienst predigen durften, waren 300 Leute gerade von einem Begegnungswochenende, so Alpha-Kurs würden wir das nennen, also Menschen, die sich ganz frisch bekehrt haben, wiedergekommen. Die gaben Zeugnis, einer nach dem anderen, Hammerzeugnisse. Ehen wurden gerettet, Familien erneuert. Und dann kamen wir dran mit der Botschaft von der Liebe des Vaters. Und der Geist Gottes lagerte sich wunderbar auf die Versammlung. Der Pastor sagte nachher, wir sind so dankbar, dass ihr zu uns gekommen seid. Wir kannten die Kraft Gottes, aber wir kannten nicht die Liebe des Vaters. Was wäre passiert, wenn wir die verpasst hätten? Filmschnitt. Wir sind in Norddeutschland, Schleswig-Holstein. Wir fahren nach Schleswig. Dunkle Wolken hängen über dem flachen Land Norddeutschlands. Dunkle Gewitterwolken. Auf einmal bricht die Sonne durch und ein riesen Regenbogen über der Stadt Schleswig-Holstein. Wir fahren durch den Regenbogen in die Stadt hinein zu einem Seminar. Landeskirchliche Gemeinschaft. Echter Piet Kong. Hundert Seelsorger aus der Landeskirchengemeinschaft treffen sich zu einem ganzen Tag. Der Raum ist pickepacke voll bis zum letzten Stuhl. Die Luft zum Schneiden. Wir erzählen von der Liebe Gottes, Tränen fließen. Leute sagen, wir haben so ein falsches Bild von Gott gehabt. Könnt ihr bitte wiederkommen und uns mehr erklären, wie die Liebe Gottes ist? Filmschnitt, Schweiz, Thun, Alpen, Panorama, blauer Himmel, herrlichst. 100 Leute in einer Schule für Heilung in der Schweiz. Sie bauen eine Tür auf in Form eines Kreuzes und man kann nur mit offenen Armen durchgehen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn 100 Leute so in ein Seminar hineingehen, dass sie so in die Arme des Vaters gehen, was da passiert ist? Filmschnitt. Felbert, Wuppertal, Ruhrpott. Kleine Gruppe, 40 Menschen. Eine Frau sagt, ich bin 2 Stunden hierher gekommen mit dem Auto. Ich habe seit vielen Jahren dein Buch im Regal stehen, es hat mich nicht angesprochen. Aber jetzt bin ich in einer tiefen Lebenskrise. Ich habe das Buch hervorgeholt. Es hat mich so berührt. Mir wäre kein Weg zu weit gewesen. Ich muss mehr von diesem Vater kennenlernen. Filmschnitt. Argentinien. Diesmal nicht große Gemeinde, diesmal kleine Gemeinde. Mitten auf dem Müllberg. Eine Großstadt. Buenos Aires hat 17 Millionen Menschen. Unvorstellbar. Und irgendwo, im Nirgendwo, Straßen, wo es ein Schlagloch am anderen Schlagloch ist, mitten im Müll, da leben Menschen. Und da gibt es die Perlengemeinde, so nennen wir sie. Eine Gemeinde voller Perlenmenschen. Menschen, die strahlen mitten in dem Dreck dieser Welt. Gegenüber Voodoo-Zauber, Prostitution und mittendrin eine Gemeinde. Wir waren dort schon oft gewesen. Und wir kommen hin, wir haben alles geschmückt mit Herzen. Eine Kreativität. Die haben ihr ganzes Gemeindehaus geschmückt und haben gerufen, Corazón del Padre, Herz des Vaters. Und wir feiern ein Fest der Liebe Gottes mitten im Müll. Filmschnitt. Mecklenburg-Vorpommern, eine der unerreichtesten Gegenden Europas, mitten in unserem Land, 100 Kilometer von unserer Hauptstadt entfernt. Wir sind irgendwo im Nirgendwo. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Kleine Stubenversammlung, Sonntagnachmittags. Ein gläubiges Ehepaar zieht in ein total atheistisches Dorf. Dort, wo man in der DDR stolz war, dass es keine Christen gab. Und dort leben sie. Sie haben all ihre atheistischen Nachbarn eingeladen. Am Kaffeetafel. Wunderschön. Die Menschen sind so einfach, sie verstehen nichts von dem, was wir sagen. Wir merken, das bringt gar nichts zu predigen. Was machen wir? Wir gehen zu jedem Einzelnen, gucken ihn in die Augen und segnen ihn mit der Liebe des Vaters. Und Gott kommt. Filmschnitt. Deutschland. Pastoren-Ehepaar. Wir sitzen mit ihnen in einem Café. Laut ist es, Menschen um uns herum. Und dieses Pastoren-Ehepaar sagt, wir müssen Buße tun. Wir haben so schlecht über euch und über die Vaterherzbewegung gesprochen. Wir haben sogar Leute gewarnt vor euch. Und Gott hat uns wirklich ermahnt. Es tut uns leid. Wir reichen uns die Hände und wir segnen einander. Könnt ihr noch? Filmschnitt. Bautzen. Der Wilde Osten. Ganz an der Grenze hinten. Vaterherzschule. Wir haben diesem Jahr an 5 Orten in Deutschland Vaterherzschulen durchgeführt. Mit über 200 Teilnehmern insgesamt. In einer dieser Vaterherzschulen, die fand in Bautzen statt, da waren es 25 Leute. Ein Mann kommt zu mir. Er ist noch in Arbeitskluft, der kommt direkt von der Arbeit. Maurer, Handwerker. Eigentlich so ein richtiger Mann-Mann. Ne? So einer, der wahrscheinlich mit Plüschherz und so nicht viel anfangen kann. Der sitzt da mit großen Augen und sagt, ich möchte so gerne lernen, ein Sohn Gottes zu werden, weil ich bin Vater von Teenie-Kindern, ich bin am Ende. Und ich weiß gar nicht, wie man Kinder erzieht. Ich weiß gar nicht, wie das ist, Vater zu sein. Aber ich habe irgendwie gehört, es ist gut, erstmal anzufangen, Sohn zu werden. Filmschnitt. Wir sind in Süddeutschland, Nähe Stuttgart. Freunde von uns aus unserer Vaterherzbewegung, wir haben ein Netzwerk von über 100 Menschen, zu denen über 100 Menschen gehören im ganzen Land, und 2 von ihnen haben einen ehemaligen Bauernhof, ein großes Gebäude und ein Wohnzimmer, das ist noch größer als dieser Raum. Und dort haben sie 30, 35 ihrer Freunde eingeladen. Haben gesagt, kommt ins Vaterhaus der Liebe Gottes. Wir möchten euch so gerne die Liebe des Vaters nahebringen. Wir haben Freunde eingeladen, Karl und Matthias. Wir hatten den Impuls, wir sollten unser riesengroßes goldenes Tuch, das ist ja nur das ganz kleine Mini, ja. Wir haben ein 40, 50 Meter langes goldenes Tuch. Wir sollten das mitbringen und sollten alle einwickeln. Könnt ihr euch vorstellen, wir sitzen alle da, es knistert im Ofen, es war Winter, es ist draußen kalt und wir hüllen uns alle ein in diesen großen goldenen Mantel, stecken alle unter einer Decke. Und der Heilige Geist kommt. Baptisten fangen an, in Zungen zu singen. Das erste Mal. Viele. Gottes Gegenwart war einfach da, sein Geist fiel. Filmschnitt. Hannover, Mirabellengarten, dort wohnen wir. Ich sitze 14, 16 Stunden am Schreibtisch und schreibe an einem Buch. Und es mir wird nicht zu lang. Weil es kommt mir vor, als ob ich auf dem Schoß von Abba Vater sitze und ihm zuhöre und mit ihm drüber rede. Diesem Jahr habe ich 3 Bücher veröffentlichen können. Frag mich nicht, wie das geht. Ich weiß es nicht. Filmschnitt. Karin und ich sitzen im Auto. Eine der vielen, vielen, vielen langen Stunden. 6, 7 Stunden Autofahrt, das ist für uns fast normal geworden an jedem Wochenende. Wir fahren durchs ganze Land, aber der Friede Gottes ist da. Und wir spüren, dass es so gut ist, dass wir privilegiert sind, Botschafter dieser Liebe zu sein. Filmschnitt. Obernkirchen. 3. Advent. Ich darf hier sein in dieser Gemeinde. Das ist unser geistlicher Hafen. Ein Stück zu Hause hier auch mit Geschwistern. Und ich bin hier, weil ich euch so gerne Danke sagen möchte, auch für all die Liebe, die Ermutigung, die Gebete, die Finanzen. Aber einfach auch für euer Dasein, weil es gut ist. Was, wisst ihr, ihr seid die Normalität des Reiches Gottes. Es kommt nicht auf die großen Dinge an. Weihnachten lehrt uns, Gott kommt zu den Kleinen. Er kommt nach Bethlehem, nicht nach Jerusalem. Ist er gekommen. Erstaunlicherweise, alle hatten erwartet, der Messias würde nach Jerusalem kommen. Er kam ja dann auch später. Aber er ging erstmal nach Bethlehem, dort, wo kein Mensch es erwartet hatte. Und von so einem Bethlehem möchte ich euch jetzt erzählen. Wenn wir nochmal auf Jesaja 9 zurückgucken, das ist ja bekannte Worte und die musikalischen Leute unter uns, die hören gleich Händel singen. Ja, es ist uns ein Sohn geboren oder Bach, Oratorien und so. Das sind ja Worte, die die Künstler der Jahrhunderte aufgegriffen haben. diese Worte des Propheten Jesaja. Sie handeln von Finsternis und von Licht. Nun, lasst uns ein bisschen mal tiefer geschichtlich reinschauen. Was war denn dort geschehen? Hier werden ja ganz konkrete Dinge genannt. Auch im Vorfeld wird erzählt, was in Naphtali passiert und in Sebulon und der Tag Midians und so. Das muss man ja erstmal ein bisschen als Bibelleser sich vergegenwärtigen. Was ist denn da gelaufen? Wir schreiben ungefähr das Jahr 720 vor Christi Geburt in Israel. Die Assyrer waren die erste Weltgroßmacht, die eine neue Kampfstrategie entwickelte. An dieser Kampfstrategie würden sich spätere große Nationen wie die Griechen und vor allen Dingen die Römer anlehnen und dadurch zu immensen imperialistischen Machtausübung kommen. Und zwar, was haben sie entdeckt? Sie haben die Einheit entdeckt. Und zwar, dass man miteinander im Gleichmarsch marschiert. Und dann haben sie noch Stiefel entdeckt. Die Menschen liefen ja barfuß oder mit sehr einfachen Schuhen durch die Gegend. Und diese weiten Märsche, die man damals zurücklegen musste, im heißen Wüstensand, da könnt ihr euch vorstellen, mit qualmenden Socken kommt man nicht ans Ziel. Aber jetzt mit Lederstiefeln der Soldaten. Und das war die Strategie der Assyrer. Sie überrannten die anderen Völker, indem sie in geschlossenen Formationen liefen und dann mit dem richtigen Equipment, mit der richtigen Ausrüstung. Und so waren sie immer schneller da, als die Menschen es erwartet hatten. Und bevor die anderen sich noch rüsten konnten mit Verteidigung, hatten die Assyrer schon die Völker eingenommen. Es war ein Schock, die Welt stand damals unter einem Schockerlebnis. Es war wirklich so, wie der Prophet es hier beschreibt, Finsternis lag über den Völkern. Die Menschen waren so in Todesstarre vor dieser Übermacht, dieser scheinbaren Übermacht. Und jetzt rückten sie immer näher. Sebulon, Naphtali, das waren schon im Norden von Israel, dort standen sie schon vor den Toren, dort hatten sie schon Land eingenommen. Das Nordreich bröckelte schon. Die Kundschaften kamen ja später an als bei uns. Man hatte kein Facebook, kein Internet. Es dauerte ja, bis Nachrichten durchsickerten. Aber die Nachrichten von Kriegsschauplätzen kamen immer mehr auch ins Zentrum Israels. Und eine große Sorge, eine große Not lag auf dem Land. So wie der Prophet es beschreibt hier. Das Land, die im Land der Finsternis wohnen. Und dann heißt es auf einmal, dass diese Menschen, die so in einer depressiven Grundstimmung sind, so wie ein bisschen wie auch manchmal, ich empfinde, so dieser Zeitgeist heute, der so nach uns allen greifen will, ah ja, Klima, ja, schrecklich, ja, und der Putin, ja, ach ja, und dann auch erst der Trump und wie sie alle heißen. Und man kann so schnell in so eine Jammergrundstimmung kommen und so verzweifelt oder so dunkel werden. Dunkelmänner und Dunkelfrauen, aber das ist nicht Reich Gottes. Wir sind Kinder des Lichts. Wir wissen auch nicht, wie Licht wirklich funktioniert, aber wir haben Jesus. Er ist das Licht in unserer Mitte. Und er sagt, ich bin das Licht und ihr seid das Licht. Nun, er ist die Sonne, ich bin der Mond. Ich habe keine Leuchtkraft in mir selbst. Aber wenn ich nah genug bei ihm dran bin, dann bin ich auch Licht. Dann strahle ich wieder. Und je sauberer mein Herz ist, je reiner, weiß reflektiert am besten. Schwarz nicht so gut. Das Volk, das im Dunkeln wandelt, sieht ein großes Licht. Und dann beschreibt der Prophet auf einmal dieses Licht. Und das ist der Hammer. Er erzählt, euch wird ein Kind geboren. Hallo, wie bitte? Habe ich das richtig gehört? Erst beschreibt er, was passiert. Jeder Stiefel, der dröhnt, daherstampft, das sind die Assyrer. Und jeder Mantel im Blut gewälzt, das sind die Assyrer. Sie vergewaltigen, sie töten, sie sind unerbittlich. Sie haben keine Gnade. Das waren Schreckensszenarien. Menschen, die das hörten, die konnten damit was anfangen. Und jetzt wird gesagt, als Lösung auf diese übergroße Macht hat Gott eine ganz geniale Idee. Er schickt ein Baby. Nun kann man sagen, ja, vielleicht Prophet, meinst du das ein bisschen so poetisch? Also ein neuer Messias wird geboren, ein Retter wird geboren, ein König wird geboren. Hoffentlich ein König, der dann so, aber das dauert ja noch Jahre. Das dauert doch noch Jahrzehnte. So lange haben wir gar keine Zeit. Die Lösung muss schneller kommen. Versteht ihr? Was haben die Menschen gedacht, als der Prophet aufgestellt hat? Jesaja, du hast heute Morgen zu lange in der Sonne gelegen. Was erzählst du uns da? Ein Retter wird kommen, ein Baby. Wir brauchen nicht ein Baby. Wir brauchen die große Lösung, nicht die kleine. Oh, ich höre mich selber reden. Wie oft denke ich genauso, ich brauche die große Lösung, nicht die kleine. Ich brauche die schnelle Lösung und nicht so langwierig, bis das Baby groß wird. Meine Güte. Gottes Lösungen sind anders. Nun, interessanterweise, dieser Retter wurde nie geboren zur Zeit Jesajas. Denn auch die Könige, die immer noch im Hause Davids waren, das waren alles ziemliche schwierige Menschen, die mit Taktiererei und mit Bündnispolitik versuchten, irgendwie an der Macht zu bleiben. Und so ging das Haus Davids unter. Aber hier heißt es doch, das Haus wird nicht untergehen von dem Sohn Davids. Der wird der Friedefürst sein in Ewigkeit. Wie passte das zusammen? Hey, Freunde, das war schwierig. Es ist schwierig, auf die Verheißung Gottes zu warten. Weil wir wollen schnell. Gott gibt mir Geduld ganz schnell. Gott gibt mir die Lösung ganz schnell. Ich finde es so wunderbar bei den Herrenhutern, die ja die Losung hatten. Die hatten immer im Korb 3 Lose. Ja, nein und warte. Ja, nein und warte. Ich mag nicht warten. Ich kenne auch Leute, die packen jetzt schon die Weihnachtsgeschenke aus. Wir haben Freunde, denen haben wir ein Weihnachtsgeschenk geschenkt. Die haben es gleich ausgepackt. Da habe ich gedacht, okay, das darf man machen. Ich bin da ja auch nicht gesetzlich, aber Freunde, manchmal glaube ich, wir können ganz schlecht warten. Abwarten. Sex vor der Ehe. Man wartet nicht. Wir wollen alles haben zu aller Zeit. Das ist unsere Gesellschaft. Aber es liegt so ein Geheimnis auch im Warten drin, im Erwarten. Jesus hat vor 2000 Jahren gesagt, ich komme bald. Und wir warten immer noch. Macht er das, um uns zu quälen oder uns zu ärgern? Nein, weil er seine Brautgemeinde schön machen will. Jetzt übertrag das mal auf dein und mein Leben. Was hat Gott oft zu mir schon gesagt und zu dir auch? Und dann, ja, wo ist es denn? Und Gott sagt, hey, du bist noch gar nicht passend dafür. Ich bin dabei, dein Herz noch zu bearbeiten, damit du genau in das hineinpasst, was dann kommt. Aber das Schöne ist, es gibt ja diesen Spruch, der steht nicht in der Bibel, aber der könnte darin stehen, der Weg ist auch schon das Ziel. Das Reich Gottes ist mitten unter uns, weil der König da ist. Der Löwe und das Lamm. Der Herr der Herren, Jesus, er ist mitten unter uns. Er hat uns den Heiligen Geist sogar gegeben, dass er in uns ist, damit das Warten nicht so lange uns fällt. Paulus kann das mal sagen, das ist wie die Anzahlung. Ja, die Anzahlung ist noch nicht alles. Sind noch nicht alle Tränen abgewischt. Es ist noch Krankheit und Leid in dieser Welt. Es sterben noch Menschen. Wir können noch enttäuscht werden und wir selber können noch enttäuschen. Ja, das gehört auch zu 2019 dazu, nehme ich an. Auch in deinem Leben wie in meinem Leben. Da sterben Menschen, die man lieb hat. Ganz plötzlich. Und obwohl wir beten, werden Menschen nicht alle gesund. Oh ja, vielen geht es besser. Manchmal auch schlechter. Nach Gebet kann sein, ja. Es ist nicht in unserer Hand. Aber wir vertrauen Gott. Was weiß ich schon, aber ich vertraue meinem Gott. Weil er ist in Kontrolle. 700 Jahre später, also plus, wird Jesus geboren. 700 Jahre nach diesen Worten. Erfüllt sich diese Verheißung wirklich, real. Uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt worden. Und dieser Sohn, der ist so herrlich. In dem kommen wunderbare Aspekte zum Vorschein. Gelinde hat vorhin gesagt, ein wunderbarer Ratgeber. Wenn man das übersetzen will aus dem Hebräischen, da steht zum Beispiel ein Planer von Wundern. Einer, der sich Gedanken macht, wie er die Wunder in meinem Leben in Existenz bringt. Einer, der für mich sorgt, ein echter Fürsorger. Dann steht da, ein starker Held. Das ist nicht ein Weichei, das ist nicht ein Softie, das ist ein starker Held, das ist eine starke Schulter, an die ich mich anlehnen kann. In einer Welt, in der alles durcheinander manchmal sich dreht und wer hat Recht und wo geht es lang? Wir wissen es nicht. Stimmt das alles? Ist das alles jetzt Fake News? Ich habe ein Dieselauto, ist das jetzt falsch? Ist wirklich E-Auto nur die richtige? Wer weiß das? Weiß irgendeiner die Ohnmacht der Mächtigen? Wir wissen es alle irgendwie nicht. Wir suchen einen Weg, wie es immer schon war. Meine Oma würde sagen, das war doch schon damals bei uns genauso. So ist es auf der Welt. Die Menschen tappen im Dunkeln. Wir haben nur das Licht, wenn wir zum Licht Jesus kommen. Aber wir haben einen starken Held. Lasst uns das nicht vergessen. Weder im Großen, in der Gesellschaft, noch in unserem Kleinmal-Eins des Alltags. Unser Gott ist groß. Und er hat große Lösungen, auf die würden wir nie kommen. Aber er hat immer alles im Überblick. Und er weiß genau, was er tut. Christus regiert. Für Zeit und Ewigkeit. Das ist die feste Gott. Er ist der Fels des Heils. Alles kann erschüttert werden. Dieser Felsen, auf dem dein Leben, mein Leben gebaut ist, das ist der Felsen, von dem Jesus sagt, dann können Stürme kommen, dran rütteln, das Haus bleibt stehen. Okay, vielleicht fliegen ein paar Ziegel weg. Kann sein. Vielleicht haut es irgendwo eine Sicherung durch. Bestimmt. Das nennt man Leben. Das ist der normale Wahnsinn, der Alltag. Das ist das, was uns passiert. Die Bibel ist realistisch. Da gehen Dinge daneben. Da kleckert man mal und Dinge fallen um. Aber das Haus auf dem Felsen bleibt stehen. Freunde, das ist ein Riesengeschenk, so wie Gerlinde sagt, das ist unser Geschenk. Wir sind so reich beschenkt. Ob wir nun Geschenke bekommen, ich wünsche dir ganz viele, aber das ist dein größtes Geschenk. Du hast einen Erlöser. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er ist in diese Welt gekommen. Aber wie ist er gekommen? Klein. Zum Verwechseln. Herodes hat ihn verwechselt. Er hat so viele Babys umbringen lassen, die sahen alle Baby aus. Baby hat Glatze. Bisschen mehr Haare als ich bestimmt, aber Babys sehen fast alle gleich aus. Ja, die sind klein. Die kann man verwechseln. So viele starben damals. Ist dir bewusst geworden, wie viele Kinder starben? Aber Jesus hat überlebt. Ja, dieses Leben ist angefochten, umkämpft. Das Reich Gottes ist umkämpft. Durch viel Bedrängnis müssen wir ins Reich Gottes gehen, sagt der Apostel. Das sind Geburtsschmerzen, die gehören irgendwie dazu zum Leben. Die können wir versuchen wegzubeten, aber manche bleiben einfach über. Aber dennoch, Geschwister, wir sind niemals am Ende. Auch wenn es manchmal so aussieht, wir sind am Ende, dann sind wir nicht am Ende. Wir haben einen, der ist Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und der ist als Baby in diese Welt gekommen. Was für eine Idee hast du? Könntest du nicht als Superman kommen? Ja, Spider-Man irgendwie. Das sind doch die Helden unserer Kinder. Doch nicht ein Baby. Einer, der in Windeln macht. Das steht sogar im Weihnachtsevangelium drin. In Windeln gewickelt. Das heißt, er in die Windeln gemacht, der Messias, das soll der Erlöser sein, der in die Windeln macht. Gott, hast du keine bessere Lösung? Nein. Weil diese Art von Lösung, Erlösung, die ist eine echte Provokation für dein Unglauben, mein Kind. Weil du denkst, wenn du großen Glauben hast, das denkst du, du hast großen Glauben und verlässt dich auf deinen eigenen Glauben. Ein Kind hat keine Kraft in sich selbst. Und ich zeige euch, wie es geht. Jemand sagte mal so, zu Weihnachten zeigt es Gott, wie er es macht. Mach es so, wie ich, sagt er, werde klein, werde ein Kind. Und dann macht Gott uns das vor. Gott macht uns das vor, damit wir Anschauungsmaterial bekommen, sozusagen, wie das aussieht, klein zu werden, hilflos zu sein. Wisst schon, ne? Die Menschen tragen am Anfang ihres Lebens Windeln und am Ende ihres Lebens. In Deutschland tragen mehr Senioren Windeln mittlerweile als Babys. Es kippt schon wieder. Es werden wieder mehr Babys geboren. Aber ja, wir werden wieder schwach, wenn wir älter werden. Und ich glaube, einige von uns haben das in diesem Jahr sehr deutlich gespürt, wie schwach man werden kann. Ja, das fühlt sich nicht schön an. Wir wollen alle stark und selbstbestimmt sein. Aber das ist nicht Kind. Das ist Erwachsener. Kinder brauchen Eltern. Nun kann man auch als erwachsener Mensch leben, aber mit so einem kindlichen Herzen. Und das wollte Jesus uns lernen. Er hat gesagt, ich kann nichts tun, was ich nicht den Vater tun sehe. Ich sage euch nichts, außer was ich den Vater gehört habe. Ich und der Vater, wir sind eins. Das ist kindlicher Glaube. Ein Sohn ist uns gegeben. Ein Planer von Wundern, ein starker Held. Und einer, der, dann kommt jetzt diese Liebe, diese wunderbare Liebe, ein ewiger Vater. Weißt du, diese Welt hat einen ewigen Vater im Hintergrund. Nun, in Gottes Trinität, Dreieinigkeit gibt es nicht ein Ranking, ja, also so ein, wie man das immer bei diesen Shows im Fernsehen sieht, so wer wird der Superstar, ja, wird nun der Vater oder Jesus oder der Heilige Geist der Superstar, so ist es in Gott nicht. Aber die Bibel sagt uns sehr deutlich, dass am Ende Gott ewig Vater ist und doch wenn Jesus, wir dem Vater alles zu Füßen legen, 1. Korinther 15, dann wird Gott alles in allem sein, wie wir uns das auch vorstellen können, weil Gott ist Geist, es wird ein neues Zusammenspiel geben. Weißt du was? Irgendwie wird Gott anders sein, aber du ja auch und ich auch. Wir werden erlöst sein. Halleluja. Kaum wiederzuerkennen. Doch, wir werden einander wiedererkennen in seiner Gegenwart. Wir werden auch ihn wiedererkennen. Aber wir werden nochmal staunen darüber, wie er ist. Aber eins dürfen wir jetzt schon wissen, so in unseren schwachen Kategorien, er wird ewig Vater für uns sein. Das heißt, wenn das Wort Vater für dich positiv gefüllt werden kann, hoffe ich, ein Zuhause. Ein Immanuel, einer, der bei uns ist, der für uns ist, der bei uns bleibt bis in Ewigkeit, der niemals weggehen wird. Und dann steht hier noch der Friedefürst. Shalom. Ich mag dieses Wort, ich liebe dieses hebräische Wort. Shalom ist mehr als ein bisschen Friede, ein bisschen Freude. Das ist allumfassend, da ist Gesundheit drin. Da ist sich keine Sorgen machen müssen, fürchte dich nicht. Da ist alles drin, das ist ein Lebensraum. Shalom ist ein Land, mein Zuhause, wo ich leben kann, wo Jesus regiert als der Friedefürst, wo alle Kämpfe ein Ende haben, alle, auch die Kämpfe mit mir selbst, die Kämpfe mit meinen Funden, die Kämpfe mit meinen Sorgen und Zweifeln, die Kämpfe mit Menschen in Beziehung, alles Friede. Nicht Friede, Freude, Eierkuchen, wobei Eierkuchen, meine Frau macht die besten, aber nicht so wischiwaschi, sondern Shalom. Dir wird es gut gehen. Das ist zu Hause ankommen. Und dann heißt es hier, und es wird kein Ende sein. Das ist Ewigkeit. So, und wer macht's? Wer macht's? Wer macht das alles? Der Eifer des Herrn, nicht mein Eifer. Der Eifer von Yahweh, von dem Gott, der für mich ist und der geschworen hat, immer für mich zu sein, der macht. Der Eifer von Papa im Himmel. Der Eifer von Jesus. Der Eifer von Ruach. Der macht es, nicht mein Eifer, kann das vollbringen. Darum nochmal, Gottes Lösungen sehen anders aus. Kannst du diesen Gedanken mitnehmen in deine kleine Welt, in der du lebst? Ich weiß nicht, welche Fragen dich gerade umtreiben, wo du dir Lösungen, Erlösungen wünschst. Keine Ahnung, wie Papa es macht. Er macht es auch meistens nicht so, wie er schon mal gemacht hat. Er ist viel zu kreativ. Wir würden ja gerne mal so ein Schema haben. Das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Aber das heißt nicht, dass er willkürlich wäre. Wir können uns auf sein Wesen, seinen Charakter verlassen. Das ist felsenfest. Aber er ist ein Gott voller Dynamik. Und er liebt Überraschungen. Und er macht es auf seine Art. Ich würde gerne heute mit euch noch was machen. Ihr wisst, ich liebe solche prophetischen Zeichenhandlungen. Und wir haben unser goldenes Tuch mitgebracht. Eins haben wir ja hier vorne, das ist jetzt auch schön in der Weihnachtsdeko drinne. Und deshalb haben wir unser Tuch mitgebracht. Dieser Block, könnt ihr mal kommen? Karin, hilfst du mir dabei? Ich möchte euch nämlich gerne in den Mantel der Liebe des Vaters einwickeln.
Kommt einfach ruhig kuschelig zusammen. Und weiter rein, genau.
Ja, wir kommen natürlich mit rein, genau. Kommt ruhig ein bisschen näher, genau. Ihr kommt auch noch alle dran, gleich, wenn ihr wollt. Ja, komm hier, komm. Olga, süße Hunde. Super. Wie du willst. So, das ist jetzt euer Augenblick, mein Augenblickchen. Erspürt doch mal so das ist nur ein Stück Stoff, aber er soll uns daran erinnern, dass wir ummantelt sind mit der Liebe des Vaters. Und der Vater sagt jetzt, mein Kind, du sehnst dich nach Lösungen in deinem Leben. Gib mir doch heute Morgen ganz neu das Recht, dass ich es auf meine Art und Weise tun darf. Schreib mir nicht vor, wie ich zu handeln habe, sondern vertrau mir. Ich habe immer Wege zum Leben, gute Wege. Und ich liebe dich mit deiner ewigen Liebe, mein Kind. Und ich freue mich so, wenn du in meine Arme kommst, wenn du dich unter den Zipfel meines Mantels verbirgst. Und dort ist auch ein Schutzraum. Du bist nicht allein. Du bist geborgen und manchmal auch verborgen in mir. Ich halte meine Hand segnend, schützend über dir. Von allen Seiten umgebe ich dich mit meiner Liebe. Oh mein Kind, ich sehne mich immer wieder neu nach solchen Zeiten mit dir, wo wir einfach du und ich zusammen sind. Und ich will dir so gerne, auch in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten, erklären von Herz zu Herz, was ich mit deinem Leben noch vorhabe. Denk doch nicht, dass du zu alt wärst oder zu jung. Du bist du und ich bin ich. Und wir beide gehören zusammen für Zeit und Ewigkeit. Da warten noch so viele schöne Überraschungen auf dich. Ich bin ein Gott, der gerne Geschenke macht. Es macht Freude, wenn du sie einfach weiterreichst. Dann ist wieder Platz für Neues, für mehr. Sei großzügig, so wie ich großzügig bin. Und sei voller Vertrauen. Du und ich, wir beide, wir schaffen das. Mein Eifer wird es tun. Ich eifere für dich. Ich engagiere mich vollkommen für dich. Ich habe alles für dich getan. Schau das Kreuz an. Ich habe Jesus gegeben für dich. Und damit beweise ich dir, wie sehr ich dich lieb habe. Empfange meine Liebe. Tut das gut? Wollen wir den anderen auch noch ein bisschen davon abgeben? Ja, ne? Okay, dann machen wir jetzt mal Plätzchen und dann darf der mittlere Block kommen. Mögt ihr kommen?
Kuschelig machen, komm. Gut. Kuschelig. Cozy, cozy.
Genau. Ja. Ja. Ja, danke, Vater, dass du uns ummantelst mit deiner Herrlichkeit, mit deinem Mantel der Liebe, dass du uns einhüllst, dass du uns darunter verbirgst, dass wir darunter geschützt sind. Wir sind nicht Schicksalsmächten ausgeliefert, sondern wir leben unter deinem Segen. Wir leben unter deiner Hand, die du im Segen auf unser Leben gelegt hast. Wo du sagst, du bist doch mein Kind. Du bist doch mein Kind. Könntest du jemals denken, dass ich keine guten Gedanken über dir habe? Mein Herzensgedanken sind gut. Sie wollen sehen, wie dein Leben gelingt, wie du voller Freude leben kannst, wie Hoffnung, Vertrauen, Liebe in deinem Herzen wohnt und sich in deinem Leben und durch dein Leben verbreitet. Und es ist mein Wunsch, immer wieder neu dich zu segnen und da, wo du nicht weiter weißt, ich sehe weiter, ich habe Lösungen, auf die kein Mensch kommen würde. Schau dir die Geschichten doch nur an in der Bibel, Wer wäre auf solche Lösungen gekommen? Das Meer zu teilen, Wasser aus dem Felsen kommen zu lassen und so viele andere Wege, der Weg der Erlösung, wie Jesus die Erlösung gebracht hat, das wären alles keine menschlichen Wege gewesen. Aber sie sind Wege, die Erlösung bringen. Und ich habe auch für dein Leben, für deine Situation, vielleicht steht dir gerade was vor Augen, und du sagst, wie soll das gehen, wie soll das gehen? Vertrau mir diese Fragen an, vertrau mir diese Zweifel oder vertrau mir sogar, ja, vertrau es mir einfach an, leg das doch in mein Herz hinein und schau noch mal hin, schau auf mein Herz, schau in meine Augen. Vertraue, dass ich Wege mache, wo keine Wege sind, dass ich Lösungen habe, wo sich keine Tür aufzutun scheint. Aber ich kenne Zeitpunkte, ich kenne Wege, denn ich bin der Weg.
Ja, dieser Mantel geht mit euch, auch wenn ihr ihn jetzt loslasst. Er geht mit euch wirklich in euren Alltag, auch in diese kommende Woche hinein. Und dann dürfen noch die anderen kommen, die wollen. Und Hans-Günther, magst du kommen?
Danke, Vater im Himmel. Vater, ich danke dir, dass wir bei dir geborgen sind, dass du uns birgst so unter deinen Flügeln, auch in dieser Zeit, wo so viel Dunkelheit, wo komische Nachrichten auf uns einprasseln wie sonst nur irgendwas. Danke, dass bei dir Shalom ist, dass tiefer Friede bei dir ist. Und ich sprich so diesen Segen zu Weihnachten jetzt aus über uns, dass Zuflucht ist unter deinen Flügeln, dass dein Friede, der so viel höher ist als unsere Vernunft, unsere Gedanken auch immer wieder beruhigt und verändert. Danke, dass dein Geist aktiv ist in unserem Leben, um uns an dein Herz zu bringen, um uns auszurichten auf das, worauf es wirklich ankommt, auf unseren ewigen Vater. Danke, dass du uns nie vergisst, dass du immer wieder um uns wirbst, um uns buhlst, unsere Herzen zu erobern und auch vielleicht ganz neue Zugangswege zu finden. Danke, dass Licht hell leuchtet, dass über dir strahlt ein helles Licht, die Herrlichkeit deines Vaters, die Liebe deines Vaters. Und das Licht macht wirklich alles hell. Danke für dein Licht in dunklen Ecken, wo wir vielleicht gar nicht selber hinschauen mögen, dass dein Licht da reinleuchtet und es wird auf einmal warm und die Dunkelheit ist einfach weg. Danke, dass du uns ganz besondere Zeit schenkst, besondere Weihnachtszeit, Tage, der Gemeinschaft mit dir, der Intimität, Jesus, wo du ganz groß das Geschenk bist in unseren Herzen, das hell leuchtet, hell aufleuchtet. Danke, das Clip ist bei dir, auch die, dass du einen Ausgang und Eingang behütest. Ausgang und Eingang behütest in unserer Seele, in unseren Herzen. Und dass Gutes durchkommt, weil du der gute Türhüter bist in unserem Leben und in unserem Herzen. Danke für so guten Schutz in dir.
Shalom, auch für euch. Friede sei mit euch. Ihr könnt einfach den Mantel jetzt loslassen.